NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Mai 1037. Das Lehensgesetz wird erlassen.
Es ist der Pfingstsonntag des Jahres 1037. Mit der Krone auf dem Haupt zieht Kaiser Konrad II. In die Kirche der kleinen Gemeinde Corbetta westlich von Mailand ein. Mit seinem Sohn Heinrich und zahlreichen Untertanen will er den Festgottesdienst feiern. Es ist heiß und drückend. Die Kirchenbesucher hören schon das erste Donnergrollen. Ein Gewitter kündigt sich an. Konrad ist der erste deutsche Thronherr aus dem Geschlecht der Salier, das im Worms- und Speyergau ansässig ist. 1024 zum König gekrönt in Köln, 3 Jahre später zum Kaiser in Rom, ist Konrad immer auf Reisen. Denn das Heilige Römische Reich erstreckt sich von Schleswig im Norden bis nach Mittelitalien. Es ist kein Staat im heutigen Sinne, sondern eher ein Dachverband über zahlreiche Territorien und deren Landesherren mit Kaiser bzw. König an der Spitze. Eine Erfolgsgeschichte. Immerhin besteht das Heilige Römische Reich von seiner Gründung 962 bis zu seiner Auflösung 1806 ganze 844 Jahre und damit deutlich länger als jede andere Staatsform auf deutschem Boden. Konrads Leben ohne festen Regierungssitz damals ist typisch für das frühe Mittelalter.
Herrschaft ist mühsam in der damaligen Zeit durchzusetzen, gerade von Königen, die 2 Drittel ihres Lebens im Sattel verbringen,
sagt der Bochumer Mittelalterforscher Professor Dr. Gerhard Lubich.
Die haben keine Hauptstadt, die haben keine Pressesprecher, die haben keine Zentrale. Es gibt nichts, was reichsweit verkündet wird oder so gut wie nie etwas, was reichsweit verkündet wird. Es gibt kein Fernsehen, es gibt keine Zeitung. Alles muss mühsam vor Ort ausgehandelt werden oder findet auf Versammlungen statt, die einberufen werden und man hofft, dass möglichst viele kommen.
Das Pfingsthochamt in der lombardischen Kirche zelebriert der frisch ernannte Bischof von Minden, Bruno von Waldeck. Die fromme Andacht ist trügerisch. Es handelt sich nur um eine Verschnaufpause während eines Kriegszuges. Seit 5 Tagen belagern Konrads Truppen die reiche Stadt Mailand. Der dort eigensinnig regierende Bischof Aribert wurde vom Kaiser seines Amtes enthoben und inhaftiert, denn er hatte sich gegen Konrad gestellt. Die bisherigen Schlachten sind brutal verlaufen und bleiben ohne Sieger. Konrad hat aber noch eine unblutige, gewissermaßen politische Waffe parat.
Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, Konrad, von Gottes Gnaden erhabener römischer Kaiser.
Tags zuvor, am Pfingstsamstag, wird ein Gesetz verkündet.
Soll nach unserem Willen Folgendes bekannt sein.
Das Lehensgesetz, auch Constitutio de Foedis genannt, ist ein gezielter Schachzug, um einen Keil zwischen die widerspenstigen Mailänder zu treiben. Denn die waren sich untereinander keineswegs grün. Im Gegenteil, seit 2 Jahren wütet ein erbitterter Kampf zwischen Lehnsherren, Bischöfen und Grafen einerseits und den von ihnen abhängigen Rittern, den sogenannten Vasallen oder Lehnsmännern.
Zur Versöhnung der Gemüter der Lehnsherren und Lehnsmannen befehlen und verordnen wir fest.
Diese Lehnsmannen von niedrigem Adel aus der Umgebung Mailands sympathisieren mit Konrad und genau diesen stärkt der Kaiser mit dem Lehnsgesetz den Rücken.
Kein Lehnsmann von Bischöfen, Äbten, Äbtissinnen oder von Markgrafen, Grafen darf ohne klare und erwiesene Schuld sein Lehen verlieren, es sei denn aufgrund eines Beschlusses seiner Standesgenossen.
Dieser Gesetzestext vom 28. Mai 1037 fehlt auch fast 1000 Jahre später in keinem Lexikon. Über Jahrhunderte haben Historiker dieses Regelwerk sogar als das Lehensgesetz bezeichnet. Aus heutiger Sicht womöglich eine Überinterpretation.
Es gab keine staatlichen Bulletins oder Ähnliches. Das Gesetz wurde nicht reichsweit verkündet. Es war einfach eine Regelung vor Ort, die auf die Verhältnisse vor Ort zugeschnitten war, um dort einen Modus vivendi irgendwie finden zu können. Konsequenzen für das gesamte Reich wird sie nicht gehabt haben. Es ist wieder eine dieser Dinge, wo wir Vorstellungen von heute auf das Mittelalter übertragen, dass Dinge universell, institutionell für den Staat gelten. Das ist damals nicht so. Das Ganze wurde nicht weiter transportiert.
Oberhalb der Alpen etwa, in den deutschen Gebieten, dürfte niemand etwas von Konrads Lehensgesetz erfahren haben, geschweige denn, dass danach verfahren wird. Jeder Landstrich des Reiches hat eine eigene Entwicklung in der Herrschafts- und Gesellschaft. Struktur. Vor allem die alte Römerstadt Köln ist die Speerspitze in Deutschland.
Wir haben in den Städten im Grunde die Bischofsherrschaft als Stadtherr, ein langsam erwachendes Bürgertum, also Händler und Handwerker. Wir merken es an den ersten Unruhen in Köln in den 1070er Jahren, während wir in Westfalen viel stärker von einer ländlich geprägten Gesellschaft ausgehen müssen. Die wird dann dominiert von lokalen Machthabern, die im Regelfall den Adelstitel haben, also Grafen sind. Zwischen Großgrundbesitzer und Regierungspräsident ist ihre Funktion.
Konrads Lehensgesetz hat weitreichende Folgen. Inhaltlich grenzt es die Willkür im Umgang mit Grundbesitz und den davon betroffenen Familien ein. Ein Lehnsherr kann das Land nicht einfach wegnehmen, sondern muss sich seine Entscheidung von den Standesgenossen des Betroffenen bestätigen lassen. Kommt keine Einigung zustande, geht die Angelegenheit zum Kaiser als Berufungsinstanz, wie man heute sagen würde. Der zweite wichtige Punkt ist die Vererbbarkeit.
Wenn ein Lehnsmann aus dieser Welt scheidet, so mag sein Sohn dessen Lehen haben. Wenn er aber keinen Sohn mehr hat und einen Enkel von seinem Sohn her hinterlässt, so soll dieser in gleicher Weise das Lehen haben.
Dieses Recht sorgt für eine Befriedung der Lebensverhältnisse der Menschen im Mittelalter. Denn von der Ernte aus dem Grund und Boden, der als Lehen vergeben wird, sichern Familien ihre Existenz. Nun auch über Generationen hinweg. Grund und Boden, die Erde, auf der wir leben. Nicht beweglich, nicht vermehrbar. Wem gehört sie eigentlich? Im Prinzip niemandem, beziehungsweise allen gemeinsam. Bis die Menschen anfangen, das Land für sich in Anspruch zu nehmen. Jetzt sind Regeln nötig. Als das alte Römische Reich untergeht und barbarische Horden aus dem Norden zum Mittelmeer drängen, beginnt eine düstere Zeit, in der Willkür und das Recht des Stärkeren herrschen. Aber rasch erkennen die Menschen,
dass es ohne Regelungen nicht auskommt und dass man, wenn man so will, aus dem Recht des Stärkeren ein gesichertes Besitzrecht machen muss.
Anfangs ist der Handlungsdruck nicht allzu groß. Die Bevölkerungszahl in Europa ist bedeutend niedriger als heute. Manche Landstriche sind nahezu unberührt. Die frühen Vereinbarungen über Grund und Boden geschehen mündlich oder per Handschlag. Erst allmählich werden sie verschriftlicht, sagt Professor Kaspar Ehlers vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt.
Die frühesten Beispiele sind Schenkungsurkunden der deutschen Könige, meistens kirchliche Empfänger, wo drin steht, dass dann und dann dieses und jenes dort und dort vorgenommen worden ist, und das wird dann besiegelt vom König, und der Empfänger bekommt diese Urkunde und ist dann später in der Lage, mit Hilfe dieser Urkunde vor dem König zu beweisen, dass sein Vorgänger gut empfangen hat.
Das Prinzip des Lehens, also des Verleihens, ist zu diesem Zeitpunkt schon geübte Praxis. Was seine Ursprünge betrifft, fischen die heutigen Mittelalterforscher im Trüben. Es ist wohl von Region zu Region unterschiedlich gehandhabt worden. Aber das Prinzip ist ähnlich.
Ein Lehen ist ein Stück Land, das der Besitzer einem Untergebenen von ihm ausgibt, und daraus entsteht ein wechselseitiges Verhältnis, und dieses Verhältnis ist durch Dienstleistungen geregelt und dadurch wird der Besitz sozusagen verdient oder abbezahlt, aber nicht erworben.
Das Lehnsgesetz wird so zum Rückgrat der Sozial- und Herrschaftsstruktur des Mittelalters, dem Feudalismus. Kein Lehrbuch ohne die Darstellung der gesellschaftlichen Hierarchie in der Form einer Pyramide. An der Spitze steht Kaiser oder König, darunter Herzöge, Fürsten, Grafen und niedere Adlige. An der Basis schließlich die Bauern. Diese Beschreibung der Zustände wird geprägt von Historikern des 18. und 19. Jahrhunderts. Plakative Bilder wie die Zinsknechtschaft oder der Steigbügelhalter bringen die Hierarchie zum Ausdruck. Die heutigen Medievisten sehen die Entwicklung differenzierter. Sie wissen, im frühen Mittelalter ist die Landvergabe keineswegs automatisch mit einer sozialen Unterwerfung verbunden.
Es gibt zwar diesen Laiegedanken, dass daraus aber eine soziale Abhängigkeit folgt. Das denkt man im Mittelalter erst im 12. und 13. Jahrhundert. Vorher waren dies Dinge, die getrennt waren. Das heißt, man konnte durchaus Empfänger einer Liegenschaft, eines Titels oder Ähnliches sein, ohne sozial dem anderen untergeordnet zu sein.
Die Zersplitterung von Grund und Boden im Heiligen Römischen Reich nimmt allmählich zu. Ein bunter Flickenteppich entsteht. Es gibt Lehen und Unterlehen und auch davon werden wiederum Teile noch einmal weitervergeben. In dieser Gemengelage wird der Ruf nach Rechtssicherheit schließlich immer lauter, so der Bochumer Historiker Gerhard Lubich.
Und wir sehen, dass dann ein Jahrhundert später mit zunehmender Schriftlichkeit, mit zunehmender Akademisierung, mit dem Versuch, Gesetze auch nachhaltig und grundsätzlich zu gestalten, Regelungen wie diese in den grundsätzlichen Korpus des Lehnsrechts einfließen und dass wir von da ab auch den Schritt vom Lehnsrecht zu einem gesellschaftlich relevanten Lehnswesen viel stärker haben.
Von Konrads Lehensgesetz existieren nur zwei Abschriften, die 100 Jahre später entstehen. Nur einer seiner berühmten Nachfolger auf dem Kaiserthron hinterlässt deutlich mehr schriftliche Originale. Friedrich I. erlässt ebenfalls ein Lehensgesetz. Auch er wählt dafür Oberitalien. Genauer gesagt, bei einer großen Versammlung auf den Roncalischen Feldern bei Piacenza. 121 Jahre nach Konrad. Sein Gesetz befasst sich bereits mit rechtlichen Streitfragen, für die es offenbar konkrete Anlässe gibt.
Als wir auf dem Reichstag zu Roncalia zu Gericht saßen, vernahmen wir nicht unbeträchtliche Klage, dass Vasallen, deren Lehen ohne Genehmigung der Herren verpfändet, verkauft oder in einer Art geheimer Übereinkunft verkauft haben.
Das alte Lied, wer etwas von Wert besitzt, versucht es in Notsituationen irgendwie zu versilbern. Heimlich, versteht sich. Also entscheidet Friedrich Barbarossa:
Niemandem ist es erlaubt, sein gesamtes Lehen oder einen Teil davon zu verkaufen, zu verpfänden, irgendwie zu veräußern oder für sein Seelenheil zu vermachen, ohne Erlaubnis des Oberherrn, dem das Lehen offensichtlich gehört.
Politisch von größter Bedeutung sind Lehen, die von Kaiser oder König direkt vergeben werden, die sogenannten Reichslehen. Den Empfängern geht es um finanzielle Gaben und die Gunst des Herrschers. Dieser wiederum will eine schlagkräftige Truppe von Rittern, mit denen er notfalls in die Schlacht ziehen kann. Im späten Mittelalter wird das Lehenszeremoniell zu einem aufwendig inszenierten Spektakel mit Kniefall und Handkuss. Im Laufe der Zeit tauchen aber neue, modernere Ordnungen und Regelwerke auf, die das alte, von Gottes Gnaden gesegnete System ablösen. Der Rechtshistoriker Kaspar Ehlers:
Ein gutes Beispiel dafür wäre die Entstehung der Städte, in denen es natürlich auch Hierarchien gibt, aber etwas andere als die durch das Lehnswesen beschriebene, mehr bäuerliche, agrarisch gestützte Herrschaftsform des früh- und hochmittelalterlichen Reiches. Und aus allem diesen entwickelt sich dann gegen Ende des Mittelalters eine neue Sicht und feilt sich das Rechtssystem immer weiter auf und es beginnt die lange Geschichte der Neuzeit, in der diese Verhältnisse sich verändern.
Und heute ist der Schutz des Privateigentums sogar im Grundgesetz verankert. Selbst dann, wenn es für einen längeren Zeitraum so wie früher als Lehen überlassen wird, etwa in Form einer Erbpacht. Für den Lehnsgeberstaat ist das praktisch unantastbar. Will zum Beispiel eine Kommune eine Straße verbreitern und benötigt dafür ein angrenzendes Privatgrundstück, kann sie nur beharrlich verhandeln und einen guten Preis bieten. Die Zwangsenteignung ist dann nur die ungeliebte Ultima Ratio. Der saalische Kaiser Konrad II. Hat sich 1037 an jenem Pfingstsonntag in der Kirche von Corbetta in Oberitalien keine Gedanken darüber gemacht. Ihn beschäftigt vielmehr das immer heftiger werdende Unwetter draußen vor der Tür. Es wütet so schlimm, dass am Ende sogar Menschen und Tiere sterben. Ausgerechnet an Pfingsten, dem Fest der Entsendung des Heiligen Geistes. Das sei ein Zeichen. Der Feldzug gegen Mailand habe wohl nicht den göttlichen Segen, reden Konrads Berater auf den Kaiser ein. Der ist beeindruckt von der unerträglichen Hitze, die den Kampfeswillen seiner Ritter lähmt. Einige Tage später zieht Konrad unverrichteter Dinge ab. Nur das Lehnsgesetz bleibt als bedeutende Wegmarke im europäischen Rechtswesen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den Erlass des Lehensgesetzes am 28. Mai 1037. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.